Einen wunderschönen guten Morgen, auch ein gesegnetes und gesundes neues Jahr von mir. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam dieses Jahr starten können mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Und bevor wir beginnen, muss ich einige Vorinformationen an euch richten, damit ihr wisst ungefähr, was euch erwartet. Es ist immer spannend, wenn ein Pastor einen Auftrag bekommt. Und es wurde ein Auftrag an mich herangetragen, nämlich eine Predigt zum Thema Fasten vorzubereiten. Das habe ich, glaube ich, auch gemacht. Ihr werdet später das selber beurteilen können, wie das Endprodukt ist. Ja, nur als ich das Thema vorbereitet habe, ist mir eins bewusst geworden, das ist keine Predigt. Es ist keine Predigt in der herkömmlichen Sinne, so wie ihr meine Predigten kennt, mit drei Punkten, mit drei Aussagen, die man zum Schluss mitnehmen kann. Das ist auch kein Referat, es ist keine wissenschaftliche Arbeit. Und ich habe lang überlegt, wie soll ich dieses Produkt mal nennen, und ich bin zu der für mich schlüssigen Schlussfolgerung gekommen, dass ihr heute eine Bibelstunde bekommen werdet. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal eine Bibelstunde bekommen habt, nämlich vermutlich bevor ihr getauft wurdet, und nachdem man getauft ist, kriegt man keine Bibelstunden mehr, weil man weiß alles. Aber ich habe festgestellt, auch im Kontakt mit anderen Geschwistern aus anderen Gemeinden, dass es wahrscheinlich nicht verkehrt ist, ab und zu mal der Prediger im Rahmen der Predigtstunde eine Bibelstunde seiner Gemeinde zu geben, zu versuchen zumindest. Genau, und das war das, was ich unbedingt euch mitteilen wollte. Es ist keine Predigt, es ist eine Bibelstunde. Das zweite ist, wir haben zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich schaffe es nie und nimmer um 11 Uhr pünktlich zu sein. Das wird nicht funktionieren, vermutlich 11:15 oder 11:20 wird es sein. Ich möchte euch auf keinen Fall durchpeitschen durch das Thema. Das macht wenig Sinn. Vermutlich werden wir die Predigt splitten. Oder die Bibelstunde werden wir splitten. Ich habe auf den Predigtplan geschaut. Ich glaube, in diesem Monat bin ich noch ein zweites Mal da. Von daher ist es keine große räumliche Entfernung zwischen heutigem Sabbat und dem nächsten Sabbat, wo ich hier predige. Das heißt, wenn ich merke, irgendwo ist es gut, mal einen Punkt zu setzen, werde ich es tun. Da habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. Genau, und dann machen wir in ein paar Wochen weiter. Gut. Ich habe auch die Flipchart da, weil es gäbe drei Optionen. Entweder euch ein Handout vorzubereiten, das kann ich noch machen, wenn ein paar Leute mir signalisieren, es wäre gut, mal etwas in der Hand zu haben, oder eine PowerPoint-Präsentation, nur so schön wie Renate würde es nicht hinbekommen. Ich bin kein großer Kenner von diesen Bilder und so weiter. Meine Frau mag das, muss ich ganz ehrlich gestehen. Zu Hause auch alle meine PowerPoint-Präsentationen sind von ihr gemacht worden. Aber was ich einigermaßen gut kann, ist zu schreiben. So ein bisschen alte Generation und konventionelle Mittel. Kein Touchscreen hier, sondern ganz normal Stift und Papier. Und so werde ich versuchen, so einige Gedanken, die mir wichtig sind, hier aufzuschreiben. Wir werden heute über das biblische Fasten, biblisches Fasten, sprechen, und bevor wir mit dem Thema beginnen, werde ich euch einige Texte vorlesen, ganz kurz. Ihr braucht unbedingt eine Bibel dabei, wenn ihr das Thema mitverfolgen wollt, die Bibelstunde mitverfolgen wollt, und weil sonst geht einiges verloren. Ich lese erstmal drei Texte. Und diese drei Texte werde ich später aufschreiben. Der erste Text ist in Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 9. Drei Tage lang aß und trank er, es ist Paulus gemeint, nichts. Drei Tage lang. Dann werde ich Matthäus 4, Vers 2 lesen, nachdem Jesus 40 Tage und Nächte nichts gegessen hatte, war er sehr hungrig. Und zum Schluss kommt der Text in Daniel 10,3. Ich werde die Texte aufschreiben. Daniel aß die ganze Zeit, es sind drei Wochen gemeint, über kein Fleisch und keine wohlschmeckenden Speisen, trank keinen Wein und fleckte mein Gesicht und mein Haar nicht mit Öl. Genau, das sind so erstmal die Texte, die uns einen Überblick gewähren, wie Leute, die in der Bibel vorkommen,
gefastet haben, ich meine nicht nur die, sondern auch die Lande. Der erste Text ist in Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 9. Es geht um 3 Tage. Und das ist hier Paulus. Wir haben Matthäus, Kapitel 4, Vers 2. Es geht um 40 Tage. Hier ist Jesus. Und wir haben zu guter Letzt Daniel, Kapitel 10, Vers 3. Es geht um 21 Tage und Daniel.
Genau, das ist für mich ganz, ganz wichtig, am Anfang, bevor wir überhaupt etwas zum Thema Fasten gesagt zu haben, festzustellen, dass die Bibel keine bestimmte Zeit festlegt, wo Menschen fasten sollen. Die Bibel sagt nicht, wenn du fastest, musst du eine Woche lang fasten, nichts essen. Die Bibel sagt auch nicht, wie das Fasten aussehen soll, vom Essen und Trinken her. Spannenderweise geht es um Paulus darum, dass er nichts gegessen und auch nichts getrunken hat. Bei Daniel steht aber geschrieben, dass er kein Fleisch gegessen hat und keine wohlschmeckenden Speisen. Daraus können wir ableiten, dass er aber Brot wahrscheinlich gegessen hat oder Speisen, die weniger gut schmecken, ja, die gehörten zu seinem Menü. Und deswegen möchte ich hier 2 Absätze euch vorlesen, die mir ganz, ganz wichtig sind. Die kann ich nicht aufschreiben, aber wenn jemand möchte, kann ich ihm später die auch mitgeben. Fasten im Geiste Jesu will die Leidenschaft, Liebe und Hingabe an Gott unterstützen. Fasten hat geistlich gesehen keinen Wert an sich, auch wenn Fasten durchaus positive gesundheitliche Folgen haben kann. Es geht nicht um weniger Gewicht, um körperliches Wohlbefinden oder seelische Balance, sondern um Gott. Ganz wichtig, es kommt nicht von Ellen White, aber hört sich so an, als ob sie das Zitat geschrieben hätte. Ja. Dieses Fasten unterstützt das Gebet und stärkt die Gottesbeziehung. Fasten intensiviert das Gebet. Allerdings schon hier die wichtigste Anmerkung. Gott lässt sich nicht durch Fasten manipulieren. Gott lässt sich nicht durch Fasten manipulieren. Vielmehr gilt, Fasten verändert nicht Gott, sondern uns. Fasten liegt also auf einer Linie mit dem, was wir über die stille und einsame Gebetsstunde gesagt haben und ist im Grunde nur deren Verlängerung. Keines von diesen Dingen ist um Gottes Willen angeordnet, sondern um unseren Willen. Wir sind es, die das Fasten benötigen. Ein ganz wichtiger Punkt. Übrigens Oswald Chambers, das ist ein ganz bekannter Prediger aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, in seinen Andachten, die nach seinem Tod von seiner Frau zusammengestellt wurden, in ein Buch, er sagt das genau das Gleiche. Das Gebet ist nicht dafür da, um Gott zu bewegen, die Meinung Gottes zu verändern, sondern das Gebet ist nur dafür da, um mich zu ändern. Und das ist der Unterschied zwischen dem Gebet so und, oder das Opfer, so wie die Heiden es verstanden haben und so wie die Bibel das Opfer oder das Gebet darstellt. In dem heidnischen Kontext, wahrscheinlich erinnert ihr euch an Elia und die 2 Altäre, die da gebaut wurden auf dem Berg Karmel, waren die heidnischen Propheten von Baal, 400 Männer. Was war ihr Ziel? Ihr Ziel war, Gott zu bewegen. Gott zu zwingen, zu handeln, zum Handeln. Das ist aber nicht die Idee des Gebets. Die Idee des Gebets ist, eine innere Veränderung zu erleben. Und diese Veränderung kann nur Gott allein bewirken. Nicht die Meinung Gottes manipulieren, sondern uns offen zeigen für die Wirkung Gottes durch Gebet und Fasten.
Es war für mich ganz spannend die Frage, gibt es irgendwo in der Bibel eine Aufforderung zum Fasten? Und ich muss euch teilweise enttäuschen, in der Bibel gibt es nur eine einzige Stelle. Eine einzige Stelle, wo Gott sein Volk auffordert zu fasten. Hat jemand von euch eine Idee, eine Vorstellung, wo diese Stelle ist? Ja, Hannah.
Diese Art gemeint ist ein Dämonenbesessener, fährt nur aus durch Beten und Fasten.
Und Fasten, aha, okay, okay. Zu diesem Punkt werden wir kommen, ja. Nur Jesus sagt nicht, ihr müsst fasten, ja. Er beschreibt nur eine gewisse Situation, wo Fasten angebracht wäre. Die einzige Stelle, ich habe da mehrere Theologen konsultiert, wo Fasten angeordnet, von Gott angeordnet wurde, ist am Tag der Versöhnung. An dem großen Versöhnungstag, wo einmal im Jahr ein Reset gemacht wurde. Was heißt das? Alle Sünden, die sich akkumuliert haben, symbolisch in der Stiftshütte, sind durch ein Opfer erbracht von den hohen Priestern gelöscht worden. Und sich für diesen Tag vorzubereiten, an diesem Tag teilzunehmen, nicht nur als Zuschauer, sondern als aktive Partizipanten, Teilnehmern, sollten die Israeliten sich waschen. Das ist keine leichte Aufgabe in der Wüste. Sie sollten neue Kleider anziehen und sie sollten unter anderem auch fasten. Und ich möchte euch diese Stelle vorlesen. Die befindet sich, ihr könnt ja mitlesen, in 3. Mose Kapitel 16, die Verse 29 bis 31. Genau, 3. Mose 16, 29 bis 31. Ich habe eine ganz normale Standard-Luther-Bibel. Genau, den Text lesen wir zusammen. 3. Mose, Kapitel 16, 29 bis 31. Auch soll euch diese ewige Ordnung sein, am 10. Tage des 7. Monats sollt ihr fasten. Ja, sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch, denn an diesem Tage geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet von allen euren Sünden, werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Darum sollt es euch ein hochheiliger Sabbat sein und ihr sollt fasten. Eine ewige Ordnung sei das. Es ist die einzige Stelle in der Bibel, wo das Fasten angeordnet ist. An anderen Stellen ist das eine wichtige Hilfestellung, ja, wie bei den Dämonen, zu dem Punkt kommen wir später, aber hier ist das Fasten angeordnet. Und ich frage mich, nicht nur mich, sondern euch, warum ausgerechnet an diesem Tag der Versöhnung sollte das Volk Gottes fasten? Ja, Dorothee. Zeit der Besinnung. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Was noch? Was für. Ja, bitte.
Ich denke auch intensiv Bewusstsein, dass wir sündige Menschen sind.
Aha. Genau, genau, genau. Das heißt nochmal, darüber werden wir sprechen: Fasten als Akt der eigenen Buße. Ja, ganz wichtiger Punkt. Was noch? Ja, Christian.
Erst wenn man Dinge wegtut,
aha,
kann man unterscheiden, was war überflüssig und was brauche ich wirklich.
Was brauche ich wirklich, genau. Genau. Ja, das ist alles so richtig, was ihr sagt. Ich habe mir das auch so vorgestellt und ich glaube, Ellen White beschreibt das an einer Stelle. Das Volk war an diesem Tag ein bisschen verunsichert. Warum? Weil der hohe Priester, er hatte ein spezielles Kleid. Und an dem Saum seines Kleides sind kleine
Glocken.
Danke schön. Kleine Glocken sind angenäht worden. Und das war ganz, ganz wichtig, weil die wussten nicht, auch er wusste nicht, ob er lebendig aus der Gegenwart Gottes zurückkommen wird. Das heißt, die Leute haben auch für den Kohenpriester gebetet, weil im Prinzip er war derjenige, der, Entschuldigung für die Formulierung, die Drecksarbeit an diesem Tag erledigt hat. Ja? Kein anderer durfte da reingehen und mit dem Blut des geschlachteten Ziegenbocks da die Gegenwart, vor der Gegenwart Gottes diese Sühne tun. Und deswegen diese Bewegung des Kohenpriesters hat auch so Geräusche gemacht und die Leute haben auch für diesen Mann gebetet, dass alles klappt, dass nichts passiert, dass alles in Ordnung ist. Ja, Manfred?
Falls der Hohepriester im Allerheiligsten tot umgefallen wäre,
ja,
dann hätten die Glocken aufgehört zu läuten.
Ja.
Dann hätten sie gewusst, der Mann ist hin.
Ja.
So, und Nummer zwei. Der Hohepriester hat dicke Stricke um Leib gehabt, dass sie den Toten hätten wieder rausziehen können.
Ja.
Denn wenn die anderen Leute da reingegangen wären, die wären genauso.
Die wären genauso, genau. Genau. Mhm. Danke. Ja, Christian, und dann gehen wir weiter. Das ist nur, um euch ein Gefühl zu verschaffen, ja, was bedeutet Fasten, in welchem Kontext ist das Fasten erstmal angeordnet worden. Und hier kommen wir zu 5 Punkten. Ich erhebe keinen Anspruch der Vollständigkeit, aber 5 Punkte sind mir ganz wichtig anhand der Texte, die uns im Alten und im Neuen Testament überliefert sind. Welche Bedeutung hatte das Fasten und in welchem Kontext wurde gefastet? Der erste Text, genau, befindet sich im 2. Samuel, Kapitel 1, Vers 12. Kapitel 1, Vers 12. Und ich schreibe dazu Fasten als Trauerausdruck. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen lesen. Genau, und es steht in dem Text, sie weinten und trauerten um Saul, seinen Sohn Jonathan, und um das ganze Volk des Herrn, weil so viele Israeliten in der Schlacht umgekommen waren. Bis zum Abend fasteten sie. Das ist eine sehr bekannte Motivation oder geläufige Motivation fürs Fasten in der vorantiken Zeit. Als Ausdruck des Trauer. Als ein Trauerausdruck. Und wir sehen das auch später bei David. Ja, im Psalm 35, Vers 13 steht, wenn einer von ihnen schwer krank war, zog ich Trauerkleidung an, fastete für ihn und betete mit gesenktem Kopf. Das ist etwas, was wahrscheinlich wir eher kennen, ja? Dass wenn jemand krank ist, schwer krank, man betet für ihn und man fastet auch für ihn, damit eine Genesung hoffentlich passiert, eintritt. Genau. Interessanterweise wird an keiner Stelle im Alten Testament darüber hinaus auf die exakte Dauer oder Art eines Fastens eingegangen. Aus dem Zusammenhang von 2. Samuel 1,12 können wir ableiten, dass es um ein kurzfristiges Fasten von einigen Mahlzeiten oder einem Tag gehandelt hat. Die zweite Geschichte, die auch recht bekannt ist, befindet sich in Jona, Buch Jona, Kapitel 3, die Verse 6 bis 8. Und hier sprechen wir über Fasten als Akt der eigenen Buße. Oder als Akt der Reue. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich werde den Text vorlesen. In Jona, Weil interessanterweise an dieser Stelle das Fasten nicht von Jona angeordnet wurde, sondern von dem König, von dem heidnischen König in Ninive. Wir lesen den Text in Jona, das Buch Jona, Kapitel. Amos, Jona, Obadai, Jona. Und da steht Folgendes geschrieben: Und als das vor dem König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs. Und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Eine der wenigen Stellen, die mir bekannt sind, wo nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere fasten sollten. Keine Nahrung und kein Wasser. Und das ist kein freiwilliges Fasten, möchtest du mal, möchtest du nicht, sondern das war Fasten per Dekret. Und das ist etwas ganz Interessantes. Wir finden es auch im israelitischen oder im jüdischen Kontext, im Joel Kapitel 2, Vers 1 steht, so spricht der Herr, auch jetzt noch könnt ihr zu mir umkehren, tut es von ganzem Herzen, fastet, weint und klagt, ja, zerreißt eure Herzen vor Trauer und nicht bloß eure Kleider. Ja, das ist eine ganz interessante Einstellung, die hier nicht nur in dem jüdisch-israelitischen Kontext bekannt war, sondern auch heidnische Völker, heidnische Könige wussten von diesem Prinzip Fasten. Bitte.
Mich erinnert das an Mobilitätsfasten.
Ja, genau.
Wenn ich jetzt nicht gegen Elke gesagt habe, ich habe Verantwortung, muss hier sein,
Genau.
Und ich bin froh, dass ich das tue.
Ja, genau. Diese Idee von dem Fasten als Akt der eigenen Buße ist etwas, was ich persönlich auch in meiner Vergangenheit erlebt habe von Menschen, die von außerhalb in die Gemeinde gekommen sind. Ja, Leute, die tatsächlich ein sehr buntes Lebensstil jahrelang gepflegt haben und die sind in die Gemeinde gekommen. Und das sind Leute, die tatsächlich ihre eigene Bedürftigkeit und Sündhaftigkeit bewusst waren. Ja. Und es sind Leute, die mit einer größeren Leichtigkeit bereit waren, dieses Angebot eines Fastensabbats aufzunehmen, als jemand wie ich, als Adventistenkind, vierte Generation. Ich muss sagen, wahrscheinlich in der Summe haben wir beide die gleiche Menge an Sünden, nur seine waren eher ja, frappanter oder krasser als meine. Oder manche Sünden sieht man es eher, andere sieht man es weniger. Aber im Grunde genommen ist es ganz interessant, dass dieser Punkt mit dem Fasten als Art der eigenen Buße nur dann aktiviert wird, wenn es ums Leben und Tod geht. Der König von Ninive hat kapiert, dieser Jona, der da predigt, er vertritt einen Gott, der kann wirklich mit Massenvernichtungswaffen hier die ganze Stadt vernichten. Deswegen müssen wir alle Handbremsen, die uns zur Verfügung stehen, hochziehen, damit dieses Schicksal von uns abgewendet wird. Dritte Geschichte. Ich gucke auf die Uhr. Heute ist die Uhr mein größter Feind, aber es ist halt so. Esther Kapitel 4, Vers 16. Esther, Kapitel 4, Vers 16. Genau, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber derjenige, der es lesen kann, fasten in dem Bewusstsein, dass alles schief gehen kann. Esther, ich lese erstmal den Text und da werdet ihr verstehen, was ich meine. Die Situation von Esther ist uns bekannt. Ja, sie ist die Königin in Persien gewesen und der Widersacher des jüdischen Volkes, Aman, hat ein Komplott geschmiedet und hat eine große Summe Geld an den persischen König gezahlt, damit alle Juden, die in dem Königreich der Perser gelebt haben, umgebracht werden. Und Esther sollte dieses Schicksal abwenden. Das heißt, in dem zweiten Fall geht es um eine gerechte Strafe Gottes. Hier geht es um eine ungerechte Strafe, die von Menschen ausgedacht wurde. Und es ist ganz interessant, was Esther sagt im Kapitel 4, Vers 16. So geht hin und versammelt alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen gegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Das ist die Übersetzung von Luther. Eine sehr dramatische Situation. Ich weiß nicht, wie viel Glauben der König von Assyrien hatte, als er diesen Dekret, Fastendekret ausgerufen hat. Aber der Mann hoffte auf die Barmherzigkeit Gottes oder auf die Barmherzigkeit dieses fremden Propheten. Esther hat auch Hoffnung, dass Gott helfen kann. Nur diesen Pragmatismus von ihr überrascht mich sehr, positiv. Das heißt, Esther rechnet nicht nur mit einem positiven Ausgang der Situation. Esther rechnet auch damit, dass das Fasten sicherlich sie verändert und das Volk stärkt, aber es kann sein, dass wir alle umkommen oder dass sie umkommt. Und das ist eine ganz interessante Erkenntnis, die ich auch am Anfang erwähnt habe. Fasten ist kein Automatismus. Ja? Allein die Tatsache, dass ich bete und faste, ist es keine Garantie, dass das, wofür ich bitte, von Gott genauso eintreffen wird. Esther war bereit, mit beiden Konsequenzen zu leben. Und deswegen habe ich geschrieben, Fasten in dem Bewusstsein, dass alles auch schief gehen kann. Was eher die Einstellung beschreibt als die Situation. Wobei oben ging es um gerechte Strafe, hier geht es um eine ungerechte Machenschaft eines Menschen. Ich habe noch 2 Punkte, die ich schnell abschließen werde und dann habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. Der 4. Punkt, der bereits von Hannah angesprochen wurde, befindet sich in Markus Kapitel 9, 29 und in Matthäus 17, 21. Matthäus 17, 21 und Markus 9, 29. Es geht um die gleiche Geschichte. Und es geht um die gleiche Formulierung. Und in der Bibel, in der Lutherbibel, geht es auch um die gleiche Anmerkung, dass nämlich das mit dem Fasten in den späteren Überlieferungen ergänzt wurde. Genau, Fasten im Kontext der Austreibung von bösen Geistern. Genau. Ich werde den Text vorlesen. Lass uns mal den Markus-Text lesen. Markus Kapitel 9, Vers 29. Markus Kapitel 9, Vers 29, es steht folgendes: Und er sprach, Jesus ist gemeint, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. In den späteren Überlieferungen finden sich zusätzlich die Worte und Fasten. Ja, die Geschichte nochmal für euch zur Erinnerung. Jesus ist auf dem Verklärungsberg und dann kommt er runter, ein Vater mit seinem Sohn, versucht Hilfe von den Jüngern zu bekommen, kriegt diese Hilfe nicht und Jesus heilt den Sohn. Der Sohn schmeißt sich auf den Boden, schreit eine Weile, aber der Geist, der in ihm ist, verlässt ihn und der Sohn ist gesund. Und als Fazit dieser Geschichte sagt Jesus, weil die Jünger ihn fragen, in Vers 28, und als er heimkam, fragte ihn seine Jünger für sich allein, warum können wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nicht ausfahren als durch Beten und Fasten. Das ist eine Realität, die uns hier in Westeuropa nicht so geläufig ist. In meiner Studentenzeit in Siegen, es sind die Jahre 2001 bis 2006, kann ich mich erinnern, dass ich ein paar Sommern gearbeitet habe als Hilfskraft in einer Firma, die große Schrauben produziert hat, diese große Schrauben für die Windräder. Und in dieser Firma habe ich noch einen Kollegen gehabt aus Kongo, glaube ich, Kongo oder Uganda. Und in den Pausen haben wir uns unterhalten. Es hat sich herausgestellt, dass er Baptist war. Ja, Baptisten, Adventisten, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Und er hat mir erzählt, dass in seiner Stadt in Kongo, es gibt in der Gemeinde ein Prayer Room oder ein Gebetsraum und dieser Gebetsraum ist besetzt 7 Tage, 24 Stunden lang. Warum? Weil die Leute, die sich zum Christentum bekehren, eine sehr starke Anfechtung bekommen von ihrem ursprünglichen Glauben, von ihren Freunden und Verwandten, die immer noch dem heidnischen Glauben sich verpflichtet fühlen. Und da geschehen Dinge, die wir heute nur als Okkultismus beschreiben können. Ja? Und er sagte mir, du kannst dir das nicht vorstellen, aber ohne dieses ständige Fürbittegebet, ohne dieses Fasten und Beten, haben die Christen dort keine Chance, um zu überleben. Und nur kurze Geschichte, eine Mutter mit kleinem Kind ohne Mann kommt in die Gemeinde, wird Baptistin oder Christin, wie auch immer, und das Kind wird krank. Das baptistische Krankenhaus kann dem Kind nicht helfen. Der Pastor wird gebeten, für die Genesung des Kindes zu beten. Er mag das, das Kind bleibt weiterhin krank. Was macht die Mutter in ihrer Verzweiflung? Sie geht zu dem Voodoo-Priester. Der Voodoo-Priester macht seinen Hokuspokus und was passiert? Könnt ihr dreimal raten, das Kind wird wieder gesund. Und er sagt, das ist etwas, was da täglich passiert. Ja? Und da sind wir auf die Gegenwart Gottes auf eine Art und Weise angewiesen, die uns hier im Westen ein bisschen abhanden gekommen ist. Genau. Deswegen erzähle ich das. Jesus Christus hat etwas ganz Wichtiges erkannt. Ja? Und auch wenn es in dem ursprünglichen Text, das mit dem Fasten noch nicht vorgekommen ist, die späteren Überlieferungen haben schon erkannt, dass dieses Problem nicht nur zu Jesu Zeiten existent war, sondern auch die erste Gemeinde, die erste Generation, die zweite, die dritte stark beschäftigt hat. Deswegen ist aus meiner Sicht diese Ergänzung und Fasten hinzugefügt worden. Ja, Christian.
Die Generalkonferenz hat 1980 27 Glaubenspunkte
genau.
Offiziell
verkündet. Ja.
30 Jahre später, Geschichte, ja. Hat man einen 28.
ergänzt. Genau. Genau. Aufgrund der wachsenden Zahl der Adventisten in Afrika, die mit diesem Phänomen sich permanent konfrontiert sehen.
Und deshalb ist in der Präambel, wir sind offen für die Erweiterung.
Für die Erweiterung, genau.
Und man wollte das extra.
Richtig. Letzter, fünfter Punkt. Die Texte befinden sich im Apostelgeschichte 13,2 und 14,23. Apostelgeschichte 13,2 und 14,23. Was habe ich gesagt? 23. Fasten im Kontext geistlicher Berufung. Fasten im Kontext geistlicher Berufung. Wenn ihr die Texte gelesen habt, werdet ihr verstehen, was damit gemeint ist. Paulus und Barnabas sind ernannt worden als Aposteln, als Missionare für die Heiden nach einem Prozess, was begleitet wurde durch Fasten und Beten. Und interessanterweise, das ist jetzt etwas, was uns heute unmittelbar betrifft. Die Wahlen bei uns sind vorbei, aber ich kann mich erinnern, als wir über die Wahl der Gemeindeleiter gesprochen haben, wir haben uns eine spezielle Zeit als Ernährungsausschuss fürs Gebet genommen. Wir haben da kein Fasten ausgerufen, aber es war uns sehr wichtig, vor der Wahl oder vor der Ernennung der Gemeindeleiter zu beten. Und das ist ein biblisches Prinzip, was hier in Kapitel 14 der Apostelgeschichte 23 auch genannt ist. Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an die sie gläubig geworden waren. Ganz interessant, das heißt, sie haben nicht dafür gebetet und gefastet, bevor die Gemeindeleiter ernannt wurden, sondern auch nach ihrer Ernennung haben sie für sie gebetet und gefastet, damit sie standhaft bleiben und damit sie ihre Aufgabe richtig ausführen können. Genau. Ich habe noch eine Menge, aber ich glaube, an dieser Stelle wäre es sinnvoll, mal einen Cut zu machen. Ihr könnt eure Fragen stellen. Ich werde euch nicht verraten, was kommt, aber in 2-3 Wochen werden wir uns mit dem Thema befassen, wenn es in eurem Sinne ist, sonst können wir ein anderes Thema nehmen. Nochmal zum Wiederholen, unterschiedliche Angaben der Fastenzeit, 3 Tage, 40 Tage, 21 Tage, mit unterschiedlicher Intensität von dem Verzicht, ja, an Nahrung oder Wasser. Einzige Aufforderung, explizite Aufforderung zum Fasten bei der Tag der Versöhnung, weil es tatsächlich um alles ging an diesem Tag. Es ging um Leben und Tod. Genau, und 5 unterschiedliche Kontexte, in dem Fasten in der Bibel beschrieben ist. Als Trauerausdruck, als ein Akt der eigenen Buße, als Fasten im Bewusstsein, dass alles schief gehen kann, hier selbstverschuldet, hier nicht selbstverschuldet, Fasten im Kontext der Austreibung der bösen Geister und Fasten im Kontext geistlicher Berufung. Genau. An dieser Stelle mache ich mal einen Schnitt und jetzt seid ihr dran. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gegenwart, für die Möglichkeit, das Jahr 2021 mit dir zu beginnen. Danke für die Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten durch das Gebet. Auch für die Gelegenheiten, die du uns schenkst, darüber hinaus auch uns auf eine spezielle Art und Weise auf dich zu konzentrieren, durch das Fasten. Und ich bitte dich, großer Gott, dass du unsere Herzen öffnest für das, was in uns selbst passiert, für unsere eigene Motivation, wenn wir beten, für die Gedanken, die uns selbst beschäftigen. Und großer Gott, bitte hilf uns, offen zu sein für die Wirkung deines Geistes durch das Gebet, während des Gebets, nach dem Gebet und für die Veränderung, die du in jedem Einzelnen von uns bewirken möchtest. Stärke du uns als Gemeinde, sei bei jedem Einzelnen von uns und schenk uns noch eine gesegnete Woche in deinem Namen. Amen.